Ja, ich ganz ehrlich, ich verplapper mich ja auch immer so viel.
Ja, voll, also, ich kann gar nicht lügen. Wie haben Menschen so große Geheimnisse, dass sie wirklich sagen, keine Ahnung.
So Konstrukte aufbauen, ich würde alles dauernd durcheinander bringen und dann gäbe es ein neues Geheimnis und eine neue Lüge und dann würde ich mich selber nicht mehr dran erinnern. Das wäre eine Katastrophe.
Ganz ehrlich, ich war auch schon mal auf der anderen Seite und ich weiß, was das mit Menschen machen kann, wenn sie mal das erleben.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris-Influencer, Toja, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Also ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lack-Pumps.
Doch, die Lack-Pumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennig-Absatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen, ich bin nicht so die High Heels-Maus, liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps, das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15. Vibers groß geschrieben und 15 als Zahl. 15% auf eure Bestellung und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei Vibers, eurem Lieblingspodcast an diesem wunderschönen Montagmorgen mit Toja Diebel und Leila Lowfire.
Ah, hier sind wir in euren Ohren. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind. Ich bin voll im Arsch, Leila. Ich habe heute Morgen geraucht. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann sage ich das einmal direkt, ne? Also so Sachen, für die man geschämt werden könnte, die platzen immer so direkt aus mir raus. Ich habe geraucht. Hörst du schon meiner Stimme?
Ja, ich höre es ein bisschen.
Klingt die schon anders?
Du hast hier jetzt auch schon ein bisschen warm geredet, tatsächlich, weil wir gerade schon mal miteinander gesprochen haben. Aber ich finde auch, also ich sehe dich jetzt eigentlich so wie so eine ältere Dame an der Bar, die so einen Whisky trinkt, aber auf Eis, ohne alles. Und und die dann so genüsslich an der Zigarette zieht. Wir sollten nicht so positiv über Rauchen sprechen. Es ist lustig, weil als du mir das Foto heute Morgen geschickt hast, dass du einfach morgens schon eine Zigarette rauchst.
Morgens um 8:30, ekelhaft.
War ich erst einfach total angeekelt und schockiert. Und dann ist mir eingefallen, dass als mein Kind so alt war wie dein jüngstes Kind,
ja,
dass ich genau in der gleichen Phase war. Und dann habe ich mich mega gefreut für dich, weil ich habe das voll gebraucht damals. Ja, dass ich so ein paar Monate einfach mir denke, ja, und jetzt rauche ich und jetzt bin ich halt nicht mehr so nur die Nurturing-Mutter, die ihren Körper für ihre Kinder immer wieder hergibt. Und dachte mir so, ja, das habe ich voll gebraucht in meiner Entwicklung, um wieder so ein bisschen mehr zu mir selbst zu finden nach der Geburt. Und ich habe dann einfach gedacht, dass du das wahrscheinlich auch gerade durchmachst.
Ja, also ich will mal klarstellen, ich rauche eigentlich gar nicht.
Ich habe also bis 2018 habe ich geraucht, November 2018 habe ich geraucht, aber immer nur so am Wochenende auf Party. Unter der Woche eigentlich fast gar nicht. Und jetzt erst wieder habe ich irgendwie angefangen, morgens eine Kippe zu rauchen. Auch nicht jeden Tag, es ist tatsächlich auch wenn dann nur eine. Und daran merke ich auch, also mir schmeckt es halt auch gar nicht, aber es ist tatsächlich wie einfach so ein, wie du schon sagst, ich stehe dann da und bin frei und habe keine Kinder und denke mir, boah, ich bin so Rock'n'Roll, Alter. Stehe da mit meinen total versifften Hausschuhen und fühle mich aber wie der letzte Rockstar, dass ich, während ich eine Zigarette rauche, ja. Ich hoffe aber, es geht bald vorbei. Für mich ist das so Stresskompensation, glaube ich. Man hat ja so seine Mechanismen, was man macht oder nach was man gelüstet, wenn man gestresst ist. Da hat ja jeder wahrscheinlich so ein Ding. Und ich hatte das jetzt irgendwie voll lang nicht und habe einfach weitergearbeitet und einfach war weiter gestresst. Und irgendwie vielleicht ist das es jetzt. Aber ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so positiv mache. Bitte raucht nicht.
Ja, nee, raucht bitte nicht. Aber ich muss auch sagen, weißt du, was mein nächster Gedanke war? Das war dann, guck mal, ich war jetzt das erste Mal alleine mehrere Tage im Urlaub, nicht bei der Arbeit, irgendwo anders, krass. Ohne mein Kind. Und das hätte ich mir auf jeden Fall vor 2 Jahren noch nicht erlaubt, vor einem Jahr auch nicht. Also eigentlich war es das erste Mal, dass ich mir das wirklich erlaubt hätte und erlaubt habe. Gut, es war jetzt auch so, dass, also ich war ja in Paris und eine Freundin von mir ist halt krank und deswegen ist sie gerade in Paris und wir können uns sonst nicht sehen und deswegen haben wir uns da gesehen. Also es war jetzt auch schon so ein bisschen mehr als einfach nur Urlaub und so ein Städtetrip. Aber ich finde das halt voll krass irgendwie und ich fand das auch krass, einfach mal ein paar Tage da zu sein. Ich habe wirklich einfach, man kann es nicht anders sagen, ich hatte eine richtig gute Zeit mit meinen besten Freundinnen, die ich dort gesehen habe und die ich selten zusammen sehe und hatte auch ein schönes Leben.
Also, viel Spaß mit deinen Freundinnen, hattest du auch anderweitig noch anderen Spaß?
Ich hatte richtig viel Spaß, ja, auch ohne meine Freundin. Ich habe, ich war ja schon öfter in Paris und ich habe viele Orte besucht, die ich schon mal besucht habe und auch Orte, die ich noch nicht besucht habe. Und wenn ihr jetzt an Orte denkt, über die ich schon mal gesprochen habe in Paris, die ich schon mal besucht habe, dann kann ich euch sagen, dass ich da auf jeden Fall auch war. Und es war sehr interessant, dann nochmal zu sein, nach sehr, sehr vielen Jahren, wo ich nicht mehr dort war. Naja, jedenfalls möchte ich das einfach so stehen lassen. Und ich fand es aber krass einfach, mal so meiner Realität zu entfliehen, das mache ich selten, weil es selten möglich ist. Und es gibt viele Themen, die gerade so mich auch belasten in meinem Leben und auch natürlich Themen, die uns alle gerade extrem belasten, die in der Welt passieren. Und ich habe mir das einfach mal erlaubt, 4 Tage einfach nur Sachen zu machen, die mir Spaß machen.
Finde ich gut. Braucht man ja auch.
Und das war wirklich wie ein Urlaub für mein Gehirn. Am letzten Tag habe ich dann auch voll geheult und war so, ich will nicht zurück in mein Leben und in die Realität und war so richtig so, nein, ab jetzt geht's dann wieder los mit Anxiety und Stress und keine Ahnung was. Ich habe mich natürlich trotzdem total gefreut, wieder zurückzukommen und hatte auch echt einen guten Übergang, muss ich sagen. Aber am letzten Tag ist mir natürlich auch bewusst geworden, dass ich mich einfach gerade 3 Tage nicht mit meinem Leben auseinandergesetzt habe. Und dass es jetzt so ein bisschen kommen wird, aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ja. Pause von der Realität. Ja, das ist, glaube ich, was uns allen ab und zu gut tun würde. Und machen wir auch viel zu selten. Deswegen, ich kann das auch nur unterstützen, wenn man das macht. Ich glaube, man baut ja auch immer viel zu doll so ein Gedankenkarussell auf, warum man das eben nicht darf. Also, warum man sich das nicht erlaubt, mal auszubrechen. Aber ich glaube, anders kann man nicht gesund bleiben. Also man muss irgendwie mal Pause machen von dem, was einen belastet oder was der Alltag eben so an Stress ranbringt. Und es muss ja nicht immer direkt ein ganzer Urlaub sein, aber einfach immer durchzuziehen, das ist auf jeden Fall keine Power oder so. Es hat nichts mit Stärke zu tun, immer alles durchzuziehen, sondern es ist auch eine Stärke zu sagen, so, jetzt lade ich mal meine Batterien ein bisschen auf.
Ja, man muss es aber auch können, ne? Ich meine, ich kenne das von mir auch, dass ich so in Stresssituationen, wo ich auch so viel zu tun habe, einfach nicht entspannen kann, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich gerade nicht daran arbeite, meine Probleme zu beseitigen. Trash-TV. Das ging jetzt mit meinen. Ja, du nutzt Trash-TV. Ich muss irgendwie eine Flasche Rosé trinken in Paris und mit meinen besten Freundinnen abhängen. Das ist halt nicht ganz so leicht zu erreichen, wie den Fernseher anzumachen.
Ja. Das aber sind meine Freunde von den ganzen Trash-Inseln. Da kann ich dann auch hinfliegen und hinfliegen vor allem. Und ich sauf dann zwar nicht, aber die. Also ich lasse dann die anderen für mich saufen quasi. Das ist dann für mein Gehirn der Urlaub. Ja. Ich habe ja Tschüss gesagt zu meinem, wie soll man sagen, mein zweites Baby eigentlich. Ich habe den Milfshop beerdigt. Das war auf jeden Fall hart, kann ich dir sagen. Der Milfshop ist ja so mein erster, ist nicht mein erster Onlineshop, das ist gar nicht richtig. Mein erster Onlineshop war ja quasi toja-aber-billig.de, aber daraus wurde ja der Milfshop und letzten Endes eigentlich das, wo ich eigentlich dachte, dass das so mein Ding jetzt ist. Also, dass der Milfshop quasi, das ist jetzt meine Arbeit, würde ich jetzt sagen, wenn ich 4 Jahre alt wäre. Und habe da sehr viel Hoffnung ja auch irgendwie drin gehabt und wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Nicht nur ich, auch sehr viele andere Leute haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und habe einfach in den letzten vielen Monaten tatsächlich aber einfach gemerkt, das ist einmal nicht
seitdem
mehr das,
du rauchst?
Was ich. Ja, ich rauche immer nur im Milfshop, ja.
Nein, oder aber seitdem du rauchst, hast du gemerkt?
Seit ich rauche, die Zigaretten haben mir quasi geholfen zu erkennen, dass ich den Milfshop nicht mehr haben kann. Nee, irgendwie seit das Team gewachsen ist bei uns, kommen natürlich auch mehrere Stimmen dazu, die da beratend sind und die ihre eigenen Eindrücke und Ideen oder Fragen vor allem auch mitbringen. Und viele von diesen Fragen konnte ich irgendwie, was den Milfshop betrifft, nicht mehr beantworten. Und das war irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich habe ja, wie wir alle wissen, im April Buds gelauncht. Und irgendwie haben alle immer nur voll geil gerne für Buds gearbeitet. Aber der Milfshop war halt immer so die kleine hässliche Entenschwester, die keiner mehr beachten wollte. Weil es einfach so, wie soll ich sagen, so unrund war. Also da sind einzelne Produkte, die ich bis nach wie vor liebe und die es vielleicht auch irgendwann wieder geben wird. Aber dieses ganze Konzept Milfshop, schau, auch als wir uns kennengelernt haben, ich war immer Milf Number One und so. Ich meine, die Kette hängt ja auch bei mir um Hals, ne? Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich mir selber mit dem Milfshop wie so ein kleines Mini-Milf-Gefängnis gebaut habe. Also halt alles im Milfshop war halt auf so Muttersein auch zentriert und es muss diese Orte geben und ich wollte diesen Ort ja auch schaffen, aber habe dann halt selber gemerkt, dass ich so gar nicht mehr da so richtig dahinter stehen kann, weil es halt ein Ort war, der Shop, der halt nur für Mütter und Schwangere quasi da war und ich mich halt dann immer selber gefragt habe, so ja gut, aber ich bin zwar Mutter, jetzt halt nicht mehr schwanger und ich bin eine Milf, aber ich bin das ja nicht nur und irgendwie war mir das dann, weiß ich, ich war so voll krass gelangweilt von mir selber, also von meinen eigenen Ideen für diesen Shop und keiner hat sich dann mehr irgendwas dafür ausgedacht, also keine Produkte mehr und so und keine Ahnung. Und da haben wir halt beschlossen, den Stecker zu ziehen.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mhm. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toja, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten Oder ihr macht so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal reinprobieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben. HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, ihr braucht da jetzt gar nicht hingucken. Der Stecker ist schon gezogen.
Schön, dass du die Leute so vor vollendete Tatsachen stellst. Aber es heißt ja nicht, dass es für immer alles vorbei ist. Wie wir ja auch schon auf Instagram beobachten durften, wird das ja auch eine Zukunft geben für die Inhalte des Milfshops.
Ich will gar nicht so viel verraten. Okay. Ja. Also der Milfshop ist schon tot. Der Milfshop, der braucht ja nie wieder irgendwo eingeben quasi. Der ist wirklich tot. Batz ist natürlich nicht tot. Batz ist mein super Baby. Aber es wird eine neue Plattform geben an meinem Geburtstag. Und wenn ihr tolle Fans seid, dann wisst ihr, wann ich Geburtstag habe. Das sage ich jetzt nicht. Stay tuned.
Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr extrem gemerkt, dass du mir zeigen wolltest, dass du dir meinen Geburtstag gemerkt hast.
Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dir mitzuteilen, dass ich weiß, wann dein Geburtstag ist. Das stimmt. Ja. Mhm.
Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass du da ein bisschen was kompensiert hast.
Ja, ich habe ja, glaube ich, die letzten 3 Jahre nicht gewusst, wann du Geburtstag hast. Ich habe das dann meistens in so Business-Meetings dann erfahren. Das letzte Jahr war cool, da haben wir so ein Meeting gehabt. Leila und ich haben ab und zu so einmal im Monat so ein Podcast-Meeting, das ich auch eigentlich immer vergesse.
Zu dem nie kommst, also ja, zu dem ich wird schon komme. Gar nicht mehr nach dir gefragt, muss ich zugeben. Also.
Manchmal bin ich so, wenn ich zufällig drücke ich wo drauf und bin auf einmal in so einem Zoom-Meeting drin und ach so, das ist ja mein Meeting. Auf jeden Fall, letztes Jahr an Leilas Geburtstag waren wir in diesem Meeting und dann irgendwie nach 20 Minuten hieß es irgendwie so, und Leila, hast du einen schönen Geburtstag? Und selbst da habe ich es noch nicht gecheckt. Nun ja.
Ja. Nee, ich freue mich auch. Also du hast mir ja dieses Jahr auch wieder einen Crew Royale Gutschein geschenkt, oder?
Aber dieses Jahr hast du einen Crew Royale Gutschein Spezial.
Eine Garderobenmarke habe ich dieses Jahr bekommen.
Ja, genau.
Das ist wie so ein Adventskalender. So in 10 Jahren habe ich einfach so einen kompletten Abend, den ich dann irgendwann einlösen kann.
Richtig, da können wir dann 3 Jahre am Stück im Grill sitzen.
Ja, so jedes Jahr bekomme ich einen Gang geschenkt. Und jetzt dieses Jahr war es eine Garderobenmarke, nächstes Jahr vielleicht eine Flasche Wein.
Mhm.
Ja, ich bastel mir meinen Grill Royale Abend. Ja, du, Toja, ich will jetzt nicht spoilern, was du zum Geburtstag bekommst, aber es ist ähnlich wie letztes Jahr.
Ah, ist das ein Krimi-Gutschein?
Nein.
Ach, ein Babysitter-Gutschein.
Babysitter-Gutschein, klar. Toja vertraut mir nicht. Toja möchte nicht, dass ich auf ihre Kinder aufpasse. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ist sie dann so, ach nö, lass uns doch lieber den Abend gemeinsam verbringen.
Was soll ich denn hier machen abends? Wo soll ich denn hingehen? Soll ich einen Bauernhof
besuchen? Einfach mal vielleicht mit deinem Partner sprechen, ohne dass es dazwischen blabbert, pups, schreit, sonst irgendwas.
Ja, das wollen wir aber nicht.
Ja, ich merke schon. Na gut. Deswegen schenke ich dir das Gleiche wieder zum Geburtstag.
Ja, das ist gut. Aber du musst
irgendwann hast
dir
du dein Paris-Wochenende zusammen.
Ja, und ich muss dich schon mal vorwarnen, denn ich werde das nämlich einlösen, wenn die Kinder in so einem ganz ekelhaften Alter sind, so 13 oder so.
Oh, geil, das liebe ich.
Wenn die dann so stinken und Käsefüße haben.
Ich habe ein Familienmitglied, was gerade in dem Alter ist, und ich liebe es, mit diesem Mitglied Zeit zu verbringen. Ich finde es so lustig und cool und das ist auf jeden Fall ein Feminist in the making, sag ich mal.
Oh. Das lieben wir doch. Leila, wir wollen ja heute eine große Fragenshow hier abfeuern. Ich habe mich da sehr drauf gefragt. Genau, siehst du mal, ich habe mich sehr drauf gefreut. Auf die Fragen wollte ich nämlich eigentlich sagen. Hat den Grund, dass ich finde, dass in der Vergangenheit schon einige Fragen mega interessante Diskussionen losgelöst haben. Also es sind manchmal so einfache, banale Fragen, die man sich aber im Alltag überhaupt gar nicht mehr stellt. Und deswegen finde ich das cool, wenn wir das tun. Und vielleicht kann der ein oder andere sich so eine Frage nämlich dann auch selber mal stellen.
Ich fand eine Frage total lustig. Obwohl, nee, die möchte ich mir gerne für den Schluss aufheben. Ich möchte vorher dir eine andere Frage stellen. Und zwar, eine große Frage. Aber heute machen wir ja gar nicht die Kategorie, deswegen ist es einfach eine normale große Frage. Und zwar, Toja,
ja?
Und zwar geht es darum, ich formuliere das mal so um, ob du denkst, dass in einer Partnerschaft, in einer langfristigen Partnerschaft, es wichtig ist, dass man auch Geheimnisse voreinander hat oder dass du denkst, man braucht so eine Art Geheimnislosigkeit. Also denkst du, Geheimnisse voreinander zu haben, stärkt sogar die Bindung zueinander oder denkst du, dass es sie eher kaputt macht und man muss seinem Partner alles erzählen? Das ist natürlich schwierig, wenn Schatzi jetzt dann doch mal reinhört, aber...
Tut er eh nicht. Der interessiert sich einen Scheißdreck für diesen Podcast. Ich versuche das natürlich auf meine eigene Beziehung jetzt zu projizieren. Ich finde, das kommt ganz krass drauf an, um was für ein Geheimnis sich das da handelt. Also ich finde nicht, dass man gezwungen ist, dem Partner oder der Partnerin alles zu erzählen. Also auch Dinge, über die man vielleicht nicht reden möchte. Ich finde, es gibt einfach Dinge im Leben, die möchte man halt vielleicht auch nur mit speziellen Menschen teilen. Und das hat dann weniger damit zu tun, dass es ein Geheimnis ist, sondern eher, dass man weiß, dass vielleicht die Person, also ich sage jetzt mal, der Partner vielleicht gar nicht so reagiert, wie man das gerne möchte. Mhm. Oder man dadurch dann irgendwie...
Hast du da ein Beispiel oder einen Bereich?
Ich glaube, das kann sich viel um Ansichten drehen. Ich habe jetzt tatsächlich kein konkretes Beispiel im Kopf. Ich versuche es mir nur zusammenzuspinnen, weil ich habe tatsächlich kein Geheimnis im Kopf, von dem ich jetzt wüsste, das enthalte ich meinem Partner vor.
Und also, selbst wenn, wäre es ja blöd, das jetzt im Podcast zu sagen.
Das wäre dann sehr blöd, obwohl er würde es ja eh nie hören. Daher wäre es ein bisschen egal. Aber ich glaube, dass es einfach ganz normal ist, dass man in einer langfristigen, vor allem in einer längerfristigen Partnerschaft einfach Themenbereiche hat, von denen man weiß, da ist ein Gespräch darüber nicht einfach oder da kommen einfach Reaktionen, auf die man selber vielleicht keinen Bock hat oder man hat einfach eine unterschiedliche Sicht auf Dinge und man hat vielleicht keine Lust auf einen Streit oder so. Und dann finde ich es okay, wenn man gewisse Dinge nicht erzählt. Also das kann sich ja auch um Konsum handeln oder dass man vielleicht auch mit jemandem gesprochen hat, von dem man weiß, dass die andere Person das nicht gerne wollen würde.
Okay.
Ich finde, das ist eine ganz dünne Linie zwischen, ist es einfach ein Geheimnis, wo du weißt, es ist besser, du erzählst es einfach nicht, weil es einfach besser für alle Beteiligten ist. Oder ist es, du willst deinem Partner oder deiner Partnerin wirklich was vorenthalten, weil du ihm ihr nicht vertraust oder weil du Angst hast? Oder ich finde, das macht schon einen Unterschied, warum du ein Geheimnis nicht erzählst.
Ja, ich habe davon gehört. Nee, aber es ist irgendwie, es ist so schwierig, mir das vorzustellen. Ich weiß, dass ich teilweise zu transparent bin, auch was Gedankengänge angeht. Ich glaube nicht, dass man so viel seine Gedankengänge präsentieren muss, wie ich das in Beziehungen mache. Ich bin da wirklich ein offenes Buch. Und das ist nicht immer nur gut, das habe ich auch schon gemerkt. Aber es fällt mir schwer, da eine gesunde Balance zu finden, auf jeden Fall. Weil ich immer so denke, so eine Bindung, also bei mir kommt so eine Bindung krass zustande, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber auswendig zu kennen.
All in, Layla.
All in, Layla und auch All Input, Layla.
Aber das kann die andere Person ja auch überfordern, ne?
Total, es kann die andere Person überfordern. Dann ist es auch so, dass ich auch, wie ich aufgewachsen bin, wie ich lebe und so, das ist alles jetzt nicht so Durchschnitt. Und wenn ich jetzt eine Person damit zuballer, die halt komplett anders aufgewachsen ist, ein ganz anderes Leben führt als ich, kann das einfach krass zu viel sein. Die Person wird das nicht nachvollziehen können. Und vielleicht führt es dann sogar bei der anderen Person dazu, dass die Bindung eben gar nicht so krass aufkommt, weil sie sich wenig mit mir identifizieren kann. Und trotzdem merke ich
das doch auch gar
immer
nicht.
Wieder, ja, aber das würde ich nicht sagen, weil für mich passt es ja trotzdem auch mit einer Person, die nicht mein Leben führt, weißt du?
Ja, okay.
Also, aber weil ich natürlich die
außerhalb der Norm bin. Ne? Und ich kenne natürlich ganz viele Menschen, die ein Leben führen, was eher durchschnittlich ist und was ja auch irgendwie cool ist. Das soll jetzt gar nicht abwertend klingen oder so. Aber ich merke immer wieder, dass Menschen teilweise überfordert sind mit mir. Das ist lustig, weil das ist so ein bisschen so wie, ich suche gerade einen neuen Therapieplatz, weil ich nochmal so eine andere Therapieform machen wollte, schon ganz lange. Und die Suche bin ich jetzt einfach mal wieder angegangen, weil ich gerade die Zeit dafür habe. Und hab jetzt zwei Vorgespräche ausgemacht und hab total Angst, dass die Menschen, die Therapeuten und Therapeutinnen, mit denen ich mich verabredet habe, dass die denken, dass ich ein bisschen drüber bin. Und gar nicht so, dass sie denken, dass ich krank bin, sondern dass sie denken, dass mein Leben irgendwie so krass außerhalb der Norm ist, dass sie...
Aber gehst du nicht deswegen zu denen?
Naja, nee, ich gehe nicht dahin, weil mein Leben außerhalb der Norm ist. Ich gehe dahin, um mehr über mich selbst zu erfahren und besser zu lernen, mit gewissen Dingen von mir umzugehen und so weiter. Aber was ich halt schon hatte in so Erstgesprächen war, dass Leute dann so da sitzen und waren so, boah, krass, und dann ist das passiert? Boah, was hast du denn so für ein Leben, so nach dem Motto, ne? Und das ist halt so bei mir in Beziehung auch ein bisschen die Angst, dass Leute dann so anfangen mit, also gar nicht, dass es positiv ist, was sie da, also die Reaktion von denen positiv ist, sondern eher, dass sie absolut überfordert sind und sich es absolut nicht vorstellen können, wie man so leben kann. Mhm. Und ja, deswegen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, dass ich da so viel teile. Aber ich kann mir es jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht anders vorstellen, als alles mit meinem Partner zu teilen. Und gerade ja, diese Themen, wo ich dann mich frage, ob ich das teilen sollte, das fühlt sich dann für mich an wie ein Geheimnis, also wie ein schlechtes Geheimnis, wenn ich das da nicht auch teile.
Also ich glaube, es ist schon gut, sich selber einen Filter einzubauen, einfach weil die Welt sich halt nicht nur um einen selber dreht, sondern halt auch um den Partner und der auch seine ganz eigenen Gefühle und Erfahrungen gemacht hat in seinem oder in ihrem Leben. Eigene Ansichten hat. Und ich finde, das ist einfach manchmal auch ein bisschen, ey, das ist jetzt nicht, ich will gar nicht gegen dich irgendwas sagen, ne, weil du bist super, so wie du bist. Aber ich glaube halt, dass es dann auch oft, wie soll ich sagen, es ist fast ein bisschen übergriffig gegenüber der anderen Person, der das quasi anzumaßen, der zuzumuten ist das bessere Wort. So, hier und jetzt deal with it, weißt du? Das ist so, ich entscheide das, dass du jetzt das alles wissen musst und jetzt komm damit klar. Und um nochmal auf dieses Geheimnis zurückzukommen, mir ist jetzt ein Beispiel eingefallen, weil ich ein befreundetes Paar habe, von denen ich weiß, dass sie sich gegenseitig nicht sagen, was sie wählen. Und da hatten wir nämlich schon wilde Diskussionen darüber, weil ich war natürlich dann super neugierig. Ich dachte so, hä? Wieso erzählen die sich das nicht? Ich dachte, wenn, dann wählt ihr eh das Gleiche, also was auch immer, aber irgendwie, ich dachte, das ist irgendwie das Gleiche. Und dann meinten die halt irgendwie so, nee, es hätte wohl am Anfang der Beziehung mal einen riesigen Streit gegeben, irgendwas, und dann haben sie für sich beschlossen, sie kommen mit der Weltanschauung des anderen klar, also es ist jetzt nicht so, dass einer Nazi ist, aber sie haben sich so aufgeregt über das, was der andere quasi politisch von sich gegeben hat, dass sie gesagt haben, wir erzählen uns nicht, was wir wählen.
Wow.
Und das ist so ein Ding, dass, da kann ich das schon, ich meine, das ist ja mehr als, also das ist ja quasi ein Einverständnis eines Geheimnisses. Also
ja, das Geheimnis ist ja auch was anderes dann. Ne? Also ich würde zum Beispiel auch meinem Partner nichts erzählen, von dem er sagt, er möchte das nicht hören.
Ja, aber das finde ich halt so ein, das ist natürlich so ein Balanceakt, weil natürlich, wenn ich meinen Partner liebe, dann setze ich mich ja nicht dahin und sage, also pass mal auf, ich wollte dir nur sagen, du interessierst mich schon und ich will schon viel von dir wissen, aber jetzt irgendwie so Kindheitstraumata, erzähl mir das mal bitte nicht, weil es ist ein bisschen viel für mich. Das kann man ja auch nicht machen.
Ja, wobei ich finde teilweise, also wenn man eine Begründung dafür hat, ne, wenn man zum Beispiel sagt, ey, das ist für mich meine größte Angst oder Sorge, dass sowas passieren könnte auf der Welt und deswegen komme ich nicht damit klar oder ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, finde ich schon, dass man da auch Grenzen ziehen kann. Ich finde aber, die wenigsten Menschen haben gelernt, Grenzen zu ziehen, sodass sie halt wirklich gesund sind für sie. Und ich habe schon immer das Gefühl, dass man irgendwie in der Beziehung auch ein bisschen für seinen Partner mitdenken muss, was aber total blöd ist, weil man kann ja eigentlich nur seine eigenen Sachen dann projizieren auf die andere Person. Wenn man aber mit jemandem zusammen ist, von dem man weiß, dass die Person eben das nie gelernt hat, Grenzen zu ziehen, ist es ja super schwierig, das rauszufinden, wo die sein könnten. wenn man die selbst gar nicht so hat, ne? Ich will ja alles über meinen Partner wissen. Ich will gefühlt wissen, was der mit 7 morgens zum Frühstück gegessen hat. Und ich möchte wissen, wie sich das angefühlt hat, wenn er das erste Mal irgendwie Herzschmerz hatte. Und ich möchte, ja, voll, ich will alles wissen. Ich finde es total spannend.
Ja. Weißt du, was vielleicht aber auch ein Faktor ist? Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn ich Menschen kennengelernt habe, und das gilt jetzt nur für mich, wenn ich Menschen kennengelernt habe, also ich rede jetzt von Sexualpartnern, ne? Also Männern, mit denen ich dann auch intim geworden bin, die ich kennengelernt habe auf romantischer Basis, dass wenn das Menschen waren, die sich mir gegenüber zu schnell geöffnet haben und jetzt nicht, weil sie offen für mich waren, sondern mich quasi schon so überschüttet haben mit Informationen, dann war mir das immer zu viel. Das hat mich eingeengt. Das war mir zu viel Mensch einfach, weil, also guck, jetzt bin ich mit meinem Partner wie lange zusammen? Wahrscheinlich so 5-6 Jahre irgendwie, 5-6 Jahre irgendwie sowas. Und natürlich wissen wir extrem viel über den anderen. Und viele Dinge haben sich aber halt im Laufe dieser ganzen Jahre einfach erübrigt. Und man redet natürlich sehr viel miteinander, weil wir halt die einzigen 2 Erwachsenen sind in diesem Haushalt. Aber viele Dinge, die entwickeln sich so. Und ich persönlich, für mich ist das immer zu viel, wenn mir jemand schon in der Kennenlernphase quasi so sein ganzes Leben schon auf den Tisch legt. Ich kann damit schlecht umgehen. Und dann kann ich nur, siehst du, und das ist der Unterschied. Ja. Ich glaube auch, dass es da 2 verschiedene Arten von Menschen gibt. Dass Menschen gibt, die brauchen das auch. Die brauchen die komplette Transparenz. Die müssen das alles wissen, um eine Sicherheit zu haben. Woran bin ich hier überhaupt? Und das ist zum Beispiel, was ich, also dieses Thema Sicherheit in einer Beziehung, das war für mich zum Beispiel nie so präsent, weil ich das immer gerne mochte, so ein bisschen weniger zu wissen, weil es aufregender war. Das war für mich dann fast leidenschaftlicher, das immer so langsam nur rauszufinden.
Ja, das Problem ist aber, wenn das bei mir so ist, ich meine, ich hatte sowas auch schon oft genug, ne, dass ich mich teilweise über ein Jahr mit jemandem getroffen habe und nichts über die Person wusste. Aber das Problem ist, dass ich halt diese Lücken in meinem Kopf einfach schließe. Ich schließe die mit Projektionen und ich denke mir dann einfach aus, wie der Mensch so sein könnte.
Ja, ich glaube, es ist normal.
Und dann irgendwann kommt man dann halt an den Punkt, wo dann doch irgendwas durchscheint von der wahren Persönlichkeit und ist dann total enttäuscht und denkt sich so, was? Also warum entsprichst du nicht diesem Bild von dir, was ich in meinem Kopf gemalt habe? Und das passiert halt sehr schnell bei mir, dass ich diese Lücken schließe. Deswegen versuche ich sie natürlich mit Informationen zu schließen, die mir mein Gegenüber gibt. Es ist allerdings auch nicht so, dass ich Leute so ausfrage, ne? Weil das finde ich total unangenehm. Ich finde halt, Leute müssen von sich aus Sachen erzählen. Und ich bin auch tatsächlich jemand, dem Menschen, also auch wildfremde Menschen irgendwie, gerne mal irgendwo auf der Clubtoilette ihr ganzes Leben erzählen, was ich auch voll gerne mag. Wenn ich nicht gerade was anderes vorhabe. Aber ich finde das halt voll schön, wenn Leute von sich aus so über ihre Kindheit berichten oder über ihre vergangenen Beziehungen oder sonst irgendwas. Mir fällt es immer sehr schwer zu fragen und das ist neu für mich tatsächlich seit ein paar Jahren oder so, dass ich wirklich aktiv Sachen frage, wenn ich Leute kennenlerne. Das habe ich irgendwie nie gemacht vorher.
Und wenn du einen Mann kennenlernst, der sehr zurückhaltend ist, der vielleicht eher introvertiert auch ist und jetzt nicht von sich aus sein Leben auf den Tisch packt. Und du fragst und merkst aber, der will, also wir befinden uns jetzt vielleicht auch so in den ersten 6, 8, 10 Wochen eures Kennenlernens und du merkst,
Du meinst bei dem Zeitpunkt, wo er dann bei mir einzieht, oder?
Ja.
Hahaha, lustig.
Hallo. War nur ein Witz.
Ja.
Also wenn das jetzt quasi, wenn der nicht so viel
Vor- oder Nachschlussübergabe
erzählt, also ist das für dich eher, ist das denn für dich eher so ein Red Flag oder ist das für dich dann super interessant, weil du dir denkst, hä, ich muss das alles rausfinden? Weil wenn du die volle Transparenz willst, dann ist das ja eigentlich eher ein Nachteil, wenn jemand nicht so redefreudig ist.
Ja, also wenn das jemand ist, wo ich dann aktiv Fragen stelle und er versucht mir auszuweichen, dann absolut Red Flag. Weil ich mir denke, wenn du mit mir in der Kennenlernphase, und da rede ich jetzt wirklich über jemanden, wo man schon weiß, okay, man kann sich da eine Beziehung vorstellen und man hat das Gefühl, der Gegenüber kann das halt auch und man arbeitet darauf hin, dass man sich halt wirklich kennenlernt. Nicht so, wir gehen jetzt auf 3 Dates und finden uns ein bisschen interessant oder so, ne? Da bin ich auch ein bisschen distanzierter auf jeden Fall. Aber wenn es jemand ist, wo sich schon so ein paar Wochen abgezeichnet hat, dass man extrem gerne zusammen Zeit verbringt, vielleicht hat man sogar schon abgesteckt, dass man so ähnliche Lebensziele hat und ähnliche Wertevorstellungen und dann will man einfach jetzt noch wirklich den Rest des Menschen kennenlernen. Und dann wird Fragen irgendwie ausgewichen, da bin ich schon so, dass ich das dann auch krass kommuniziere, dass ich das nicht gut finde, beziehungsweise, dass ich dann so ein bisschen eine Erklärung haben möchte, warum das so ist. Und wenn dann jemand sagen würde, ey, ich schaffe das nicht so gut, über mich zu sprechen oder so, dann würde ich das, glaube ich, auch akzeptieren. Aber wenn ich merke, da wird so rumgedruckst bei vor allem immer wieder den gleichen Themen, da bin ich dann so, okay, warum gibt es da ein Problem, wenn wir darüber sprechen? Und ich bin schon jemand, der sehr kommunikativ ist in der Partnerschaft und auch in Freundschaften und erwarte das dann auch so ein bisschen so. Und wenn das jemand ist, der gar nicht kommunizieren kann, dann ist das für mich auch ein Ausschlusskriterium, muss ich ehrlich sagen.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Buttercup Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Coro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja. Genau, weißt du, und das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Coro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so, was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Coro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Coro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind. Zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen.
wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, das ist es für mich auch. Also ich wollte auch nochmal sagen, ich bin ja sowieso eine komplette Quatschtante und mein Partner zum Glück auch. Also wir quatschen uns die Ohren blutig auf jeden Fall. Und ich glaube, also das muss natürlich nicht für jeden gut sein oder sich richtig anfühlen, aber das ist so der Punkt, den ich jetzt machen würde. Ich glaube, die Dynamik so eines Gesprächs muss sich für beide Seiten gut anfühlen. Egal, wie tief man geht in den ersten 3 Monaten des Kennenlernens. Wenn es sich für beide gut anfühlt, cool. Und wenn nicht, dann muss man rausfinden, warum nicht. Ja, aber es ist ein kleines Geheimnis, dürft ihr schon haben.
Mir ist jetzt echt kein Geheimnis eingefallen, was ich mal hatte. Also es gibt Sachen, also zum Beispiel, wenn jemand gerade einen Krankheitsfall in der Familie hat und ich einen ähnlichen Krankheitsfall schon mal in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis hatte und ich weiß, wie es weitergeht, weil ich das schon mal erlebt habe, dann würde ich das zum Beispiel nicht sagen.
Aber ist das ein Geheimnis? Weißt du, wir haben die Frage, glaube ich, auch voll krass natürlich durchinterpretiert, weil eigentlich ist für mich so ein Geheimnis wie
ich habe meinen Job vor 12 Monaten verloren und gehe jeden Tag nur zu Toys R Us.
Spaghetti-Eis essen. Also schon, also im Prinzip ist für mich ein Geheimnis, dass man vor dem anderen verwahrt eigentlich ein Thema, von dem man weiß, die Person würde das eigentlich schon interessieren oder okay, wer überrascht das zu hören. Sowas wie, ich war schon mal verheiratet oder weiß ich nicht, vor dir war ich nur mit Frauen in einer Beziehung. Also irgendwie sowas, weißt du, wo ich mir dann quasi das verheimliche, um kein großes Thema aufzumachen oder den anderen nicht zu irritieren oder zu verärgern.
Ich bin eigentlich 31.
Ich bin eigentlich 31. Tut mir okay. Leid, Schatzi. Ja, nun ja.
Ja,
okay. Hey, wollen wir zu einer anderen Frage rüber jumpen?
So große Geheimnisse hast du aber auch nicht, oder? Also können wir die abschließen mit, die ganz großen Geheimnisse haben wir nicht vor unseren Partnern? Das bringt uns auseinander?
Nee,
weil das würde ich nämlich so, für mich würde ich das so festhalten. Ich glaube, wenn ich auch meine Geheimnisse nicht erzähle, dann wäre ich auch sehr distanziert und dann würde Intimität irgendwie in der Partnerschaft flöten gehen bei mir.
Ja, ich verplapper mich ja auch immer so viel.
Ja, voll, also, ich kann gar nicht lügen. Wie haben Menschen so große Geheimnisse, dass sie wirklich sagen, keine Ahnung.
So Konstrukte aufbauen, ich würde alles dauernd durcheinander bringen und dann gäbe es ein neues Geheimnis und eine neue Lüge und dann würde ich mich selber nicht mehr dran erinnern. Das wäre eine Katastrophe.
Ganz ehrlich, ich war auch schon mal auf der anderen Seite und ich weiß, was das mit Menschen machen kann, wenn sie mal das erleben, dass jemand wirklich so eine alternative Realität aufbaut.
Schrecklich.
Da erholst du dich halt auch nicht mehr von. Und diese Verantwortung zu haben für einen anderen Menschen, das wäre mir nichts wert. Also, naja.
No thank you. Welche Frage hast du dir denn noch ausgedacht, Leila?
Also eigentlich habe ich nur noch 2 Fragen. Eine Frage wäre, bei welchem Song musst du an mich denken?
Bei welchem Song?
Sag nicht Eric Clapton.
Eric Clapton?
Kennst du nicht? Leila von Eric Clapton?
Ach so.
Get me
on nee, aber Leila.
Okay, cool, danke. Den habe ich kurz verdrängt.
Wenn ich dir einen Song zuschreiben müsste, dann wäre das, glaube ich, irgendwie was von Motorhead oder so. Wenn ich dich anschaue, dann habe ich irgendeinen heftigen Metal-Quellertag oder Ace of eher was Älteres. Also schon die Richtung Motorhead.
Ich habe gerade überlegt, welche Songs ich am besten finde von Motorhead.
Weißt du warum? Weil ich das erste Mal habe ich dich in Klamotten gesehen mit einem Motorhead-T-Shirt. Kann das sein? Du hast so ein Motorhead-T-Shirt.
Ich habe ein Motorhead-T-Shirt, ja. Also vielleicht im Internet dann, oder? Aber nicht in echt.
Ja, im Internet.
Da war ich dann schon schwanger und da hat mir das Shirt.
Nein, das war, glaube ich, besser als Sex-Podcast.
Das kann
Shooting sein.
Hm.
Ich bilde mir ein, wahrscheinlich ist das deswegen so verknüpft, ja.
Ja, okay.
Ja, was finde ich für einen Song?
Mhm. Ja, du hast noch gar nicht gesagt, welcher Song, aber da musstest du jetzt wahrscheinlich.
Ace of Space würde ich jetzt einfach sagen, okay. Einfach weil es der Klassiker ist.
Weil ich so Standard bin. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht und es wäre auf jeden Fall ein 80s-Song. Ich mag ja von den 80ern mag ich ja am liebsten eigentlich so die so ein bisschen so Pat Benatar oder so.
Aber was? Das ist so Pat Benatar. Das ist so zum Beispiel nicht. Love is a Battlefield. Aha. Aber das passt irgendwie gar nicht zu dir. Aber von der Atmosphäre passt das voll gut. Aber von dem Text zu dir, zu deinem Leben passt das jetzt nicht so. Deswegen würde ich sagen, sowas wie She works hard for the money.
Also ich sehe mich ja tatsächlich voll in den 90ern verbucht oder Anfang was? 2000er, irgendwie schon. Also wir haben in der letzten Folge ja über Britney geredet, also ich glaube so Britney wäre es auf jeden Fall schon oder Spice Girls.
Aber welcher Britney-Song?
I'm a slave for you von Britney Spears. Dum, dum, ding. Boah, da war ich so süchtig nach diesem Lied. Und Spice Girls auf jeden Fall auch krass. Und ich muss ganz aber sagen, ich habe diese Gefühle ausschließlich, wenn ich im Auto sitze, selbst fahre und Radio höre und ein Song kommt, den ich mir selber nicht ausgesucht habe. Kennst du dieses Gefühl?
Ah nee, ich weiß, bei welchem Song ich an dich denke. Sorry, meine Gedanken haben gerade deine unterbrochen. Aber sag du zuerst.
Wenn ich im Auto sitze, ich höre immer Ego FM, ganz viele liebe Grüße. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich Ego FM höre. Ich mag aber den Sender total gerne, weil da ultra viel Indie läuft und ich bin ja ein richtig heftiges Indie-Chick gewesen. Und
sagst du jetzt Blockparty?
Ja.
Okay, das ist
Blockparty, Helikopter. Ja, also okay. Wenn ich so Strokes höre oder Libertines oder eben Blockparty, das sind so krasse Emotionen, die bei mir ausgelöst werden. Und ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich glaube, es ist einfach,
mal, dass
weil
du dann heulst,
da groß
ne?
geworden. Ich heul dann, ja. Also bei Helikopter muss ich echt heulen, weil, also jetzt gerade nicht mehr, aber als ich schwanger war, dann konnte ich ja gar nichts mehr anmachen aus der Zeit. aber ich glaube, dass diese Zeit einfach für mich so prägend war, also so, ich sag mal so von 16 bis 22 oder eher von 16 bis 20, also musikalisch, ich war überheftigstes Indie-Girl. Ich habe mir die Hosen selber enger genäht und so, mit langen Stiefel an, ich wollte immer aussehen wie einer von den Libertines oder von The Kills oder so. Und diese Musik, die hat mich einfach, weil ich glaube, dass die Zeit war meines Erwachsenwerdens so crazy geprägt und ich hatte da, man hat in dem Alter ja auch so starke Emotionen, weißt du, du bist so verliebt in diesem Alter, du bist so heartbroken in dem Alter, also alles ist so Streiterei mit deinen Eltern oder das ist alles so intensiv, dann Schulabschluss, also bei mir kam da ja halt alles zusammen, dann von zu Hause ausziehen und so. Dass wenn ich so Lieder aus dieser Zeit höre, die sind für mich so teuer und deswegen würde ich sagen, es ist ein Indie-Song eigentlich.
Okay.
Und außerdem ist der Typ von Blockparty, der Sänger, das ist einfach so eine, sorry, dass ich sagen muss, das ist so ein heißer Typ. Nun ja.
Ihr hört mich tippen. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Blockparty.
Oh, wie heißt der denn nochmal? Kele Okereke heißt der. Und in den war ich, da als der hier Helikopter rauskam, ich weiß, das gucke ich jetzt auch noch nach.
Welcher ist der Sänger?
Der Schwarze.
Der Schwarze ist der Sänger, okay.
Ja.
Ich dachte schon, weil im ersten Foto war dieser langhaarige Typ in der Mitte und das habe ich gar nicht gesehen.
Nein. Das ist ein Schwarzer. 2005 kam Silent Alarm nämlich raus, das Album. Und das war einfach alles so krass. Und weißt du, wenn ein Helikopter im Radio läuft, dann habe ich den Typen einfach im Kopf und wie der singt. Und wenn man sich Videos auch von denen anguckt oder die live gesehen hat, der Typ, der lebt das auch einfach, diese Mucke und so, das ist total. Ja,
der ist ganz cute auf jeden Fall. Okay.
Der ist super cute, ja. Ob er heute noch so cute ist wie damals, weiß ich nicht, aber damals Big Love.
Interessant. Hast du ein Album, wo du sagen würdest, das ist dein All-Time-Favorite, aber ein komplettes Album? Für alle jüngeren ZuhörerInnen, das ist so, damals hat man Lieder zusammen auf einer CD rausgebracht oder einer Platte. Und dann war es ein Album.
Ich habe zu mehreren Alben, glaube ich, eine sehr intensive Bindung. Also es ist einmal auf jeden Fall Strokes, Is This It. Das ist dieses Album, dieses weiße Album mit dem schwarzen Lackhandschuh.
Habe ich auch runter gehört.
Tatsächlich Nevermind, Nirvana. War für mich schon auch ziemlich krass, das Album. Da war ich aber noch jünger, da war ich so, als ich das gehört habe, war ich glaube ich so 13, 14.
Ja, könntest du den Part dagegen schneiden, wo Toya mal in der Folge gesagt hat, dass sie Nirvana nur gehört hat? Du hast, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt, dass du Nirvana nur cool fandest, weil du dachtest, dass du dann besonders
dark wärst.
Ich glaube nicht, nee, Nirvana war das, glaube ich, nicht. Aber es gab Bands wie zum Beispiel Helmet oder so. Das habe ich auf jeden Fall nur gehört, damit ich sagen kann, dass ich es gehört habe. Aber Nirvana, das stimmt nicht ganz. Weil ich habe das Album Nevermind damals unter dem Bett meines Onkels gefunden. Mein Onkel ist jetzt um die 50. Also der hat das halt damals sich halt original gekauft. Und ich kannte Nirvana nicht, mit 13 oder 12. Hab das unter Bett gehört und hab mir die ganze Kiste voll mit Platten eben damals mit nach Hause genommen und war total irritiert, das weiß ich noch, als ich dieses Album das erste Mal gehört habe, weil es anders war als alles andere, was ich vorher in meinem Leben gehört habe an Mucke. Ich hatte Grunge generell noch gar nicht für mich entdeckt. Und hab das rauf und runter gehört und mir dann selber alle anderen Alben gekauft in Italien tatsächlich, weil die da ein bisschen billiger waren, die Alben. Ja, das war, fand ich auf jeden Fall krass, dieses Album. Ich hatte da so eine, kennst du ja wahrscheinlich diese Melancholie, die man als 13-jähriges Mädchen hat. Und dann die Geschichte zu erfahren von Kurt Cobain. Ich habe mir dann die Tagebücher von Kurt Cobain auch gekauft und so. Und bin voll in dieser Welt auch untergetaucht, war dann,
ach, wollte stimmt, dann. Das war das, ja, das war das,
Also ich war dann sehr, ich war nicht depressiv, aber ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber. Ich wollte es sein, weil ich wusste, dass Kurt Cobain Depressionen hatte. Ich will das gar nicht romantisieren, aber als 13-Jährige hatte ich das erste Mal Kontakt oder Berührung überhaupt mit schwereren Themen. Und ich glaube, dass das für, wenn man so jung ist, es war auch teilweise halt so ein bisschen verboten, weil meine Eltern wollten nicht, dass ich die Musik höre. Weil meine Eltern natürlich viel mehr damals wussten aus den Medien, was damals passiert ist und wie düster das eben auch dann war. Und nicht verstehen konnten, wie eine 13-Jährige dann in diese Welt eintauchen will. Also das stimmt nicht, ich habe das nicht gehört, um düster zu sein.
Ja, nee, ich habe das auch verwechselt mit dem anderen Kram, weil das hattest du auch schon mal gesagt.
Es gab Soundgarden Cobain,
dass du,
da gab's
Mucke. Echt, Soundgarden hast du gehört, um cooler zu sein?
Cool zu sein.
Soundgarden ist für mich um absolut keine coole Band. Also das Soundgarden habe ich heimlich gehört, Toja.
Wirklich?
Ja, ernsthaft. Krass.
Ja, du hast auch viel härtere Musik, also so auch so Metal und so habe ich zum Beispiel nie gehört. Also ich war eher so ein Grunge-Indie-Girl, hab auch viel so, ja, Punk war es nicht, aber so halt dann Skatepunk und so kam dann auch dazu. Blink und AD2 habe ich übrigens auch ganz viele Gefühle. Ich habe leider Take Off Your Shirt and Jacket oder so hieß das Album, ne? Von Blink und AD2. Dieses Album habe ich immer noch, das ist so zerstört, das ist so runtergerotzt. Man hat ja auch damals die Booklets auch immer und immer wieder sich angeguckt. Das ist alles so durchgegrabbelt.
Man hat ja, aber man Blink hat ja nichts zum Angucken.
Man hat ja nichts.
Keine Smartphones.
Oh, ich sag dir, Blink und AD2, da ist auch so ganz.
Ich habe auch sehr große Gefühle zu Travis Barker. Naja.
Ach ja, naja.
Mein
Kind heißt Rocky übrigens. Wusstest du das?
Rocky? Ist es schon geboren? Mhm.
Das ist geboren, heißt Rocky. Ganz viele liebe Grüße gehen raus an Rocky, an Travis und an die Courtney.
An die Courtney. Mein absolutes All-Time-Favorite-Album ist auf jeden Fall Lucifuge von Danzig. Und das ist so eins. Ich habe das auch auf dem Handy. Und zwischendurch geht es immer im Auto irgendwie an, so von alleine, wenn ich Auto fahre.
Ja.
Und denk dann jedes Mal wieder so, boah, was ein geiles Album einfach. Und das habe ich echt Danzig. Selten, dass ich mich
Aber wann hast du das gehört? Mit wie vielen Jahren?
Relativ spät eigentlich. Da habe ich schon in Berlin gewohnt. Ich bin ja mit 17 nach Berlin. Also irgendwann da habe ich das entdeckt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, das war bestimmt so eine YouTube-Nacht, weißt du? Wo man so Musik irgendwie durchgehört hat. Und dann ging auf einmal, glaube ich, I'm the One von Danzig an oder so. Oder I'm the Wolf. Wie heißt das? Weiß ich gar nicht.
Brauchst du nicht fragen. Ich habe das Album. Ich hab Danzig nie gehört, tatsächlich.
Genau, und das habe ich so gehört und war so, oh mein Gott, das ist meine musikalische Erleuchtung gerade. Und dann habe ich mir das Album gekauft und war einfach so, oh mein Gott, jeder Song ist so geil. Und das habe ich so selten, weil ich habe halt viele Alben, wo ich irgendwie 2-3 Songs irgendwie richtig gut finde. Manchmal wechseln die auch so über die Jahre. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dann ein Album nochmal anhörst und dann die Lieder, die du vorher abgefeiert hast, gar nicht mehr so interessant findest, sondern jetzt auf einmal ganz andere. Und da habe ich es wirklich so bei jedem Song. Naja, das wollte ich nur einmal kurz sagen. Hört euch das Album an.
Ja, crazy. Das ist sehr,
die Gitarren
sehr
unterschiedlich. Allein.
Ich war auf jeden Fall softer unterwegs. Ich glaube, mir war das dann immer ein bisschen zu hart. So.
Aber
ich
auf jeden das Fall Album ist zum Beispiel gar nicht hart. Das ist gar nicht hart. Das ist eher so, es ist schon fast so Blues-Gitarre-mäßig, weißt du?
Ah ja, okay. Ja, vielleicht muss ich mir das mal reinziehen. Ich habe auf jeden Fall vor kurzem wieder meine Liebe zu den Arctic Monkeys wiedergefunden. Also die ganzen aktuellen Sachen, die höre ich auch. Aber ich habe ja gerade ausführlich erzählt, was ich für ein krasses Indie-Girl war. Und 2006 kam nämlich das Album Whatever People Say, That's What I'm Not. Und da war ich so total, Arctic Monkeys, das war auch ein Sound. Mhm. Ich hatte
das kann ich aber auch
vorher
unterschreiben,
noch
nie
gehört. Also das ist manchmal bei Bands passiert, wenn die einen Sound mitgebracht haben, wo du denkst so, sowas habe ich noch nie gehört. Und das hatte ich halt nur bei ein paar Bands in meinem Leben. Und das war auf jeden Fall auch bei Arctic Monkeys, muss ich echt sagen. Und was ich nicht, dass ich nicht vergessen will, die ganze Zeit reden wir über diese krassen Gefühle für Alben und ja auch ganze, ja, ganze Werke eigentlich von diesen Künstlern und Künstlerinnen. Und weißt du, was ich so krass finde? Ich weiß, also ich konsumiere ja auch ganz anders Musik mittlerweile, halt mit Spotify und Co. und ab und zu halt mal so Überraschungsradio von Ego FM. Aber was ich mich frage, gibt es das eigentlich überhaupt noch, so dieses richtige Fantum, dass man von Künstlern und Künstlerinnen so ganze Alben durchpumpt und dann das so lange Zeit auch so sich damit identifiziert? Weil ich kann dir sagen, dass mein ganzes Teenie-Leben irgendwie so, das hat so viel Einfluss gehabt, diese Alben und diese Songs. Und das heute ist die, ich weiß nicht, heute ist doch die Aufmerksamkeitsspanne auch eine ganz andere. Also man hört sich doch keine ganzen, also wenige Leute, auch vor allem junge Leute, hören sich, glaube ich, ganze Alben an. Ich glaube, das ist schon sehr viel anders.
Ja, ich glaube, dass es nicht mehr nur ausschließlich bei Musik ist. Du hast halt auch YouTuber inzwischen und du hast Influencer und du hast Leute, die halt einfach auch mit anderen Kunstformen als Musik in der Öffentlichkeit stehen, die eben auch so für Fandom herhalten. Mhm. Und ich glaube halt, dass diese Identifikation, die wir damals hatten, die wir durch Musik hatten in der Schulzeit oder in der Jugend, die findet nicht mehr so statt. Also die Leute unterscheiden sich nicht mehr in Mettler, Hip-Hopper, Indie-Girls und Boys und Emos und keine Ahnung was, sondern es ist halt eher, es geht da um andere Sachen. Wir hatten ja auch schon mal das angesprochen in der Folge, ich weiß gar nicht, ob wir die veröffentlicht haben, aber in einer Folge haben wir mal darüber,
Identität geht,
genau,
ne?
Ja. Da hatten wir mal drüber gesprochen, dass jetzt auch so die eigene Identität auch so ganz anders stattfindet als bei uns damals und das ist dann teilweise auch so, dass die Jugendlichen super früh rausfinden, wie die sexuelle Identität ist, wie die Geschlechtsidentität ist und das einfach ganz genau definieren können und dann eben ganz genau auch andere Leute finden können, die eben auch dann eine ähnliche Identität haben und sich dann mit denen identifizieren können. Und das war bei uns damals einfach absolut, also es gab halt irgendwie, ja, es gab halt hetero und es gab schwul oder lesbisch halt und alles andere war irgendwie so gar nicht so Thema auch. So, ne? Und jetzt ist es, glaube ich, schon krass anders und auch so queere Leute erkennen sich selbst halt viel früher, als wir das vielleicht damals gemacht haben und haben dann auch ein ganz anderes Umfeld, was das so begünstigt. Und ist so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass es das Gleiche ist, wie irgendwie hobbymäßig Musik zu hören oder so, aber es ist halt ein anderer Fokus, mit dem die Kids aufwachsen.
Ich glaube, das ist schon ähnlich, weil ich glaube, der Drang nach der eigenen Identität ist ja schon immer seit Beginn der Menschheit sehr groß geworden, nur man hatte das Werkzeug nicht. Und damals war das Werkzeug, das es nun mal gab, eben auch Musik. Und du konntest
ja,
dich dann halt anhand
Filme
der Musik
oder so, ne?
Filme und Menschen, die überhaupt in der Öffentlichkeit standen, wenn du dich mit denen identifizieren konntest, wegen was auch immer, ob das dann das Auftreten war oder die Sprache oder eben die Kunstform, dann hast du deine Identität so ein bisschen formen können. Und heutzutage hast du halt viel mehr Mittel, ja.
Ja, voll. Ich denke auch gerade an so, bist du Star Wars oder bist du Star Trek? Weißt du so?
Ja,
das ist ja auch
ja.
irgendwie so ein Teil davon, ne? Also, oder bist du Marvel oder bist du, was war das andere?
DC.
Ja, DC. Ups. Ja, so, genau. Marvel oder DC und so. Also, so kannst du dich dann eben da so zugehörig fühlen.
Ja.
Ich habe noch eine Frage für dich. Ich habe ja gesagt, ich heb mir die bis zum Schluss auf. Und zwar, wie würde dein perfekter Mitbewohner aussehen? Du kannst es ganz kurz machen, indem du Schatzi sagst. Oder du malst dir jemand komplett neuen.
Ich brauche einen Mitbewohner, der meinen Freiraum anerkennt. Ich empfinde die eigene Wohnung oder das Zuhause, das ist ja immer sowas wie mein Territorium. Und wenn man einen Partner hat, dann bist du ja quasi, also ich sehe mich quasi so wie so ein Raubtier, ja, also es ist mein Territorium. Und wenn ich einen Partner habe, dann ist der ja aber auch mit in meinem Territorium. Und deswegen muss das jemand sein, der ganz genau weiß, wo mein Bereich ist. Das meine ich jetzt gar nicht so unbedingt nur physisch, sondern eher auf einer emotionalen Ebene. Also ich mag das nicht. Ich finde generell Menschen, die übergriffig sind, in welcher Form auch immer, ganz, 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 ganz anstrengend. Leute, die auch kein Feingefühl haben, so eine emotionale Sensibilität haben, ob man gerade jemanden stören kann oder ob man gerade nervt oder so. Und ich habe jemanden gefunden, der das ganz genau fühlt und sieht, und ich bei ihm auch, wo der andere seinen Raum braucht. Und es ist gar nicht, weil die Person gerade genervt ist oder sauer ist, sondern weil die Person vielleicht gerade Musik hört oder gerade was putzt oder, weiß nicht, telefoniert oder so. Und dass man die Person einfach ihr Ding machen lässt, ohne da ständig zu stören in irgendeiner Form. Mhm. So, das ist mein perfekter Mitbewohner.
Okay.
Und wenn er dann noch die Klobrille runter macht und nicht jeden Tag auf deinen Kopfkissen scheißt, dann ist es perfekt.
Wow, ja, das klang eigentlich sehr möglich alles, bis du das mit dem Kopfkissen gesagt hast.
Wie sieht dein perfekter Mitbewohner aus?
Das erzähle ich dir in der nächsten Folge, Toja. Wir müssen hier nämlich gerade mal einen Punkt machen. Ja, wir müssen einen Punkt machen. Wir haben so lange aufgenommen. Deswegen würde ich gerne das mitnehmen in die nächste Folge.
Na gut, dann gebe ich euch noch eine kleine Aufgabe. Erzählt einfach jedem von diesem Podcast, denn wir wollen neue Hörer und Hörerinnen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr jemanden anruft jetzt und dem sagt, wie toll wir sind.
Wow, okay, cool. Alles klar, wir hören uns nächste Woche.
Tschüss. And I'm on a roll.